Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Heute geht es bei uns wieder um ein ernsthaftes Thema. Ihr wisst, wir freuen uns sehr über leichte Themen, aber wir haben auch keine Angst vor ernsten und schweren Themen hier bei Achtsam. Wir sind nur, falls ihr vielleicht wirklich das erste Mal dabei sein solltet, einmal Mai Höeng. Sie ist Doktor, Verhaltenstherapeutin, Autorin. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Ich bin Diane, ich bin Moderatorin und Autorin und wir haben uns heute ein wichtiges Thema vorgenommen. Mai Höeng, das war ja auch dein Vorschlag, deine Idee diesmal. Und zwar auf Englisch heißt es Mental Health Awareness, ne?
Genau, also so ein bewusster Umgang oder ein Bewusstsein für unsere mentale Gesundheit und unsere psychische Gesundheit. Ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde.
Absolut, denn jetzt gerade sieht man auch immer wieder so Mental Health Awareness Posts auf Social Media. So, Achtung, liebe Leute, das hier ist ein wirkliches Problem. Denn man kann ja unsere geistige Gesundheit oft gar nicht sehen. Also man sieht ja nicht, wie es in diesen Menschen aussieht, ne?
Und das ist das Problematische, wo ich auch immer wieder, wenn ich mit PatientInnen spreche, dass es ihnen oft so schwer fällt, zu erkennen, wie schlecht es ihnen geht. Und dann gehen sie dann doch oft viel zu spät erst, begeben sie sich in Therapie, wo es doch günstiger wäre, sich viel früher Hilfe zu holen. Und ich hoffe sehr, dass wir mit unserer heutigen Folge einfach wirklich das Bewusstsein noch ein bisschen sensibilisieren können, damit wir alle aktiv sein können, achtsam miteinander sein können und einen bewussteren Umgang mit diesem Thema haben.
Dann fangen wir mal erstmal mit einer ersten Definition an. Was ist denn überhaupt erstmal psychische Gesundheit? Fangen wir mal so an, bevor wir dann quasi an die psychische Krankheit gehen.
Genau, also psychische Gesundheit wird von der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, wie folgt definiert. Psychische Gesundheit ist ein Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft beitragen kann. Also was ich an diesem ersten Teil der Definition sehr schön finde, ist halt wirklich dieses Wohlbefinden steht im Vordergrund, ne? Und es heißt weiter, psychische Gesundheit und Wohlbefinden werden nicht nur durch individuelle Merkmale beeinflusst, sondern auch durch die sozialen Umstände, in denen sich Menschen befinden und die Umgebung, in der sie leben. Also auch ein ganz wichtiger Aspekt nochmal, dass man das nicht nur individuell sehen sollte, sondern wirklich gesamtgesellschaftlich, dass viele Faktoren auf die psychische Gesundheit einwirken können.
Okay, jetzt ist mein erster Gedanke. Es ist aber in der heutigen Zeit natürlich so, dass wir alle mal gestresst sind. Wir sind alle traurig. Wir sind alle mal völlig überlastet. Wir sind manchmal, haben wir uns selber überlastet, weil wir vielleicht 9 Stunden lang auf Bildschirme gucken, weil wir gerade, keine Ahnung, für die Uni lernen, irgendeine Abschlussprüfung machen, weiß der Teufel. So, dann geht's uns schlecht und wir fühlen uns ausgelaugt und leer. Das ist jetzt aber noch im Spektrum des Normalen, ne?
Das ist auf jeden Fall normal noch. Was man aber sehen kann, ist, dass wir halt die Fähigkeiten haben, uns wieder so in Balance zu rücken quasi. Also wenn es uns schlecht geht, haben wir in der Regel Ressourcen, um wieder aufzustehen, aufzutanken. Aber wenn wir merken, dass das nicht geht und wir rutschen dann quasi in eine Erkrankung, also sprich in eine psychische Störung, das hat ja auch bestimmte Merkmale, nämlich dass es eine Kombination ist auch von belastenden Gedanken, Emotionen, Verhaltensweisen und es ist oft dadurch gekennzeichnet, dass wir nicht mehr die Beziehungen führen können, die wir eigentlich führen, also zu unseren Liebsten, zu unseren Familienmitgliedern oder auf der Arbeit oder so. Und dass wir dann beispielsweise nicht mehr in der Lage sind, arbeiten zu gehen oder uns wirklich wohlzufühlen. Und das geht über einen bestimmten Zeitraum. Also beispielsweise bei einer Depression ist es so, wenn man mindestens 2 Wochen die meiste Zeit des Tages niedergeschlagen ist. Ne? Da fallen schon viele raus, wenn ich so Erstgespräche führe, mal irgendwie sich niedergeschlagen zu fühlen. Das ist nicht so das Ding, aber am Stück 2 Wochen lang, jeden Tag, die meiste Zeit des Tages, das ist ein ganz anderer und also wirklich ein Unterschied.
Du hast eben gesagt, wir reden es uns oft aus, weil es ist, wie gesagt, ein Spektrum. Es ist halt sehr komplex. Wenn ich mir ein Bein breche, ist mein Bein gebrochen. Da brauche ich mir nicht überlegen, ist jetzt mein Bein gebrochen oder denke ich nur, mein Bein ist gebrochen. So. Aber bei genau solchen Gefühlsdingen, bei Mental Health und so weiter, da ist es schwer eben ja rauszufinden, was es jetzt genau ist. Ne? Und das heißt sogar auch Mental Health Literacy, also ob man das lesen und erkennen kann, ne?
Ja, dieses Konzept oder dieser Begriff, der wurde 1997 eingeführt. Und das ist wirklich dieses Wissen und auch die Überzeugung über psychische Erkrankungen, die Fähigkeit, das zu erkennen und damit auch umzugehen, damit wir zum Beispiel Prävention leisten können oder auch Kenntnisse über professionelle Hilfen. Also es reicht ja nicht nur, die Symptome irgendwie so zu erkennen, einzuordnen, sondern auch zu wissen, an wen kann man sich dann wenden und auch über ja wirksame Selbsthilfestrategien Bescheid zu wissen und gegebenenfalls Betroffene unterstützen zu können oder auch in Akutsituationen versorgen zu können oder irgendwo hinführen zu können, damit sie versorgt werden. Und all das kann halt wirklich ja trainiert werden oder ein Bewusstsein geschaffen werden, vor allen Dingen durch Information. Und wie du das eben auch schon sagtest, Emotionen, Gefühle, Gedanken, das sieht man halt nicht. Und das ist auch so wenig greifbar, dass es deshalb so schwierig ist, das vielleicht auch manchmal zu akzeptieren. Mir geht's wirklich schlecht und das ist eigentlich eine wirkliche Erkrankung hier.
Und du hast es, also wie gesagt, dieses Ausreden ist ja eben ganz, ganz ja häufig, weil man selber ja auch nicht super hysterisch sein will. Ne? Ich will jetzt nicht in die Notaufnahme gehen und sagen, ich bin heute traurig und deswegen bin ich jetzt hier. Ne? So einfach ist es halt nicht. Ne? Man denkt dann ja und dann lachen die mich aus, was sollen die Leute denken. Also es ist eben, weswegen wir natürlich die heutige Achtsam-Folge auch zu diesem Thema machen, es ist halt ein schmaler Grat, ne? Wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche Hilfe, aber oft kann man sich auch schlecht Hilfe holen, weil es einem ja schlecht geht. Also, ne, weil Hilfe holen ist ja oft auch anstrengend.
Ja, und deshalb ist auch das soziale Umfeld so wichtig, weil das soziale Umfeld, sei es Familie, Freunde oder auch auf der Arbeit, das sind die ersten Menschen, die ja mitbekommen, wenn was mit den Leuten irgendwie anders ist. Also wenn sich jemand verändert, und das ist ja nicht der Arzt, der irgendwie, wenn man den, ich meine, wie oft geht man zum Arzt, wenn man ein gesunder Mensch an sich so ist, so vielleicht zweimal im Jahr für eine Kontrolluntersuchung, der wird nicht sagen, anrufen und sagen, so übrigens kann das sein, dass was mit ihrer Stimmung irgendwie nicht stimmt, sondern das bekommen die Menschen im Umfeld mit und da dann einfach so ein Bewusstsein zu schaffen, damit man dann Dinge auch ansprechen kann, wenn man Veränderungen merkt.
Und eine psychische Störung, ja, ist ja eine richtige Krankheit. Also du sagst es, das Umfeld, wenn ihr jetzt also vielleicht Leute habt, wo ihr denkt, oh, denen geht es vielleicht gerade nicht gut, ich behalte das mal im Auge und so. Woran erkennt man denn diese psychische Störung vielleicht als Angehöriger?
Also man merkt das vor allen Dingen, wenn sich zum Beispiel die Gefühlswelt des Betroffenen verändert, die Art und Weise, wie die Person denkt, also wenn sie sich sehr viele Sorgen macht, sorgenvolle Gedanken hat oder auch sich gar nicht mehr konzentrieren kann oder so, also das Denken ist beeinträchtigt, aber auch das Verhalten, also beispielsweise eine Person, die früher gern oft mal rausgegangen ist, was unternommen hat, sich auf einmal so sozial zurückzieht oder total antriebslos ist oder so, ne? Also in dem Denken, Fühlen und Verhalten verändert sich etwas. Und im Grunde genommen merkt man das auch daran, dass die Person nicht mehr in der Lage ist, Alltagsaktivitäten nachzugehen. Also kochen, so, oder auch manchmal die Körperhygiene sogar, ne? Also bei schwereren Depressionen, da fällt es Patienten zum Beispiel auch schwer, sich zu duschen oder so, arbeiten zu gehen, also pünktlich da zu sein, Dinge nicht zu vergessen. Also das, was früher ging, wenn das für eine gewisse Zeit nicht mehr funktioniert und dass es einfach ersichtlich ist. Und ich denke auch das subjektive Leiden natürlich. Also wenn die Person sich einfach jeden Tag nur noch hinschleppt, ja, und einfach gar keine Lebensqualität mehr empfindet, keine Freude mehr. Ja, das ist schon in der Kombination all dieser Symptome, würde man das dann merken.
Und deswegen wollen wir hier Awareness schaffen. Aber ich muss natürlich in meiner Funktion hier als Radiomoderatorin sagen, wir sind ein Informationsangebot. Wir wollen euch Informationen bereitstellen an dieser Stelle. Wir können nicht irgendwie Therapien übernehmen. Und tatsächlich ist es dann auch nicht so hilfreich, wenn ihr uns jetzt eine Mail schreibt und fragt, bin ich davon betroffen? Also es geht wirklich darum, dass ihr selber vielleicht guckt, wo gehe ich hier in Resonanz? Wo habe ich vielleicht jemanden in meiner Familie, in meinem Bekanntenkreis, in meinem Freundeskreis, auf den das vielleicht zutreffen könnte, dass ihr da eben ganz sensibel mit diesen Informationen umgeht und guckt und in euch reinhorcht, geht es mir gut, wie geht es den Menschen in meinem Umfeld? Dafür ist jetzt also dieser Podcast hier da, um zu informieren, die Informationen, die es gibt, die wissenschaftlich zugänglichen Informationen, eben euch zu geben und euch damit zu ja, inspirieren, auch wenn dieses Wort natürlich ein sehr schönes Wort ist in diesem sehr ernsthaften Zusammenhang, dazu inspirieren, selbst da reinzugehen, selbst vielleicht ins Gespräch zu kommen mit den Menschen, von denen ihr denkt, boah, muss ich mir um die Sorgen machen oder so. Also wie gesagt, wir sind keine Therapie, wir können keine Therapie ersetzen, obwohl Mahjong natürlich Therapeutin ist, aber in dem Fall ist sie jetzt gerade Podcast-Moderatorin, die eben ja, ganz viele Informationen bereitstellt hier. Die Häufigkeit der psychischen Störungen in Deutschland wird auch immer mehr, ne?
Ja, also man kann feststellen, in Deutschland beispielsweise sind das 27,8% der Erwachsenenbevölkerung, die an einer psychischen Erkrankung leiden oder betroffen sind. Das sind ungefähr 17,8 Millionen, also ganz schön viele. Und eine Zahl, die ich noch gefunden habe, von denen begeben sich pro Jahr nur 18,9% wirklich ja an Hilfestellen, LeistungsanbieterInnen. Also da sind die Hürden auch sehr hoch teilweise. Entweder es gibt nicht genug TherapeutInnen in der Umgebung, oder doch, da ist dann dieses Stigma zu hoch oder man redet sich das so weg, ach, das ist doch nicht so ernst oder so. Also da muss auf jeden Fall mehr Aufklärungsarbeit vollzogen werden. Und man kann insgesamt sagen, die häufigsten Erkrankungen sind Angststörungen mit 15,4%, gefolgt von sogenannten affektiven Störungen. Das sind Störungen, die Stimmung betreffen, wie beispielsweise Depression. Und dann auch nach Störungen durch Alkohol- oder Medikamentenkonsum mit 5,7%.
Jetzt ist ein Thema, was mir auch immer ganz, ganz am Herzen liegt, weil ich, ihr wisst es, immer wieder sage, wir sind so herrlich selbstwirksam und ich liebe es, darüber zu sprechen, ist die Prävention. Ne? Man kann präventiv, also wenn ihr jetzt zuhört und sagt, nö, mir geht's ganz stabil, mir geht's ganz normal, aber manchmal habe ich halt so Tage, ne? Wenn man noch in dieser Phase ist quasi, ich sag's mal so. Oder einfach auch so, wenn man ganz normaler Mensch ist quasi, der einfach normale Dinge tut und deswegen normale, ja keine Ahnung, also im Spektrum quasi gestresst ist und traurig und genervt und so weiter. Einfach ganz viel machen, damit es nicht passiert, ne?
Ja, und bei der Prävention, da sind wir in einem Stadium, wo es wirklich darum geht, die Gesundheit zu erhalten. Wir wollen nicht warten, bis es uns allen schlecht geht, sondern wirklich gucken, was kann ich alles machen für meine Gesundheit. Da geben wir euch ja immer wieder dann auch Input in den wöchentlichen Folgen. Oder zum Beispiel Prävention wäre auch für bestimmte Risikogruppen oder so, ne, Suchtprävention oder so. Da gibt's ganz, ganz viel. Natürlich zählen Entspannungstrainings dazu, Stressmanagement. Und natürlich können wir die ganzen Achtsamkeitsprogramme hier auch ansiedeln. Also beispielsweise MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, das ist ein 8-wöchiges Programm. Und bitte schaut euch mal das Angebot eurer Krankenkasse an. Das ist Wahnsinn, weil die haben ein ganz großes Interesse an solchen Präventionsprogrammen. Und viele der Krankenkassen bieten solche Kurse, wenn das von ihnen angeboten wird, wirklich kostenfrei an. Ihr müsst nicht irgendwie dazu zahlen. Und wenn ihr doch irgendwas außerhalb macht, was jetzt nicht direkt von denen angeboten wird, dann ist es oft so, dass die irgendwie 80% oder so bezuschussen. Das heißt, nehmt euch das, pflückt euch das vom Baum, was alles möglich ist. Es gibt Rückenpräventionsprogramme, Bewegungsprogramme ohne Ende, wo ihr gar nicht mehr dazu bezahlen müsst. Fangt an, bevor es weh tut, wirklich.
Und es ist gerade wieder ganz aktuell eine Studie rausgekommen, die ich gesehen habe, dass Bewegung wirklich vor Depressionen schützt. Eine Stunde und 15 Minuten pro Woche, also mehr ist natürlich besser, wie immer so, aber man kann schon mit einer Stunde und 15 Minuten pro Woche tatsächlich sein Depressionsrisiko senken, denn das Gehirn ist in dem Augenblick, wo wir Sport machen, wo wir uns bewegen, quasi mit der Motorik, also der Neokortex ist mit der Motorik dann beschäftigt. Das heißt, wir werden zum Beispiel auch von diesem für die Depressionen so gefährlichen Grübeln abgelenkt, indem wir Sport machen, indem wir uns bewegen, indem wir die Balance halten, ganz egal, was für eine Art von Sport übrigens. Es ist ganz egal, ob wir Tennis spielen, Yoga machen oder schwimmen. Das Gehirn arbeitet trotzdem, um diese Bewegungsabläufe herzustellen. Und in dem Augenblick, wo wir diese Bewegungsabläufe herstellen, ist unser Gehirn davon abgehalten, quasi uns in die Depression zu grübeln. Das Gleiche gilt übrigens auch für den Flow. Wir haben eine Folge auch schon, guckt mal auf deutschlandfunknova.de, eine Folge über den Flow gemacht, was der Unterschied ist zwischen Achtsamkeit per se und dem Flow. Und wenn wir im Flow sind, also etwas machen, was uns sehr, sehr erfüllt, sei es basteln, malen, Kalligrafie, klöppeln, häkeln, I don't know, dann ist euer Gehirn auch tatsächlich so abgelenkt davon, das da zu machen, dass es weniger Kapazitäten hat, sich quasi in die Depression zu denken. Und deswegen Flow und Sport sind wirklich ganz, ganz oben auch mit natürlich allen Achtsamkeitsübungen, auch die man immer für uns auch hier macht, am Ende einer jeden Folge, die unbedingt auch. Also wir haben schon mal, und das liebe ich sehr, einen Kasten, einen Werkzeugkasten für die Prävention. So, aber wir gehen weiter. Wir wollen die Awareness schaffen, nämlich, ich habe eben gesagt, wenn man ein Bein gebrochen hat, sieht man hat ein gebrochenes Bein. Bei der Mental Health, da sieht man es nicht. Aber trotzdem hast du Beispiele mitgebracht, wie schlimm das eigentlich ist, ne? Nur damit man so ein Gefühl dafür bekommt.
Ja, es kann helfen, wenn wir uns der Beeinträchtigung wirklich bewusst werden. Ne? Und wenn psychische Erkrankungen, so wie du ja schon sagtest, das kann man sich nicht so gut vorstellen. Und das ist etwas, was ich ganz oft in meinen Therapien auch mit den Patientinnen besprechen muss. Und ich nehme dann wirklich auch Metaphern, weil manchmal sagen sie, naja, ist doch egal, dann gehe ich halt weiterarbeiten, obwohl die wirklich sehr, sehr schwer krank sind. Und dann sage ich so, naja, mit einer schweren Lungenentzündung oder einem gebrochenen Bein, da würden sie doch jetzt auch nicht arbeiten gehen. Da würden sie sich diese Frage ja gar nicht stellen. Ne? Und dann kommen diese so ein bisschen ins Denken. Ich habe noch eine andere Metapher, dass ich dann oft sage, okay, stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt ein gebrochenes Bein, wollen jetzt einen ganz steilen Berg hochwandern, tragen aber Flipflops und einen viel zu schweren Rucksack. Machen Sie das wirklich? Wollen Sie das wirklich machen? Ne? Das ist einmal so ein Schocker für viele, wo die nochmal nachdenken. Aber dann habe ich auch nochmal Beispiele gefunden, die mich selbst auch echt nochmal so ein bisschen aufgeweckt haben. Da kann man sich psychische Störungen angucken und Vergleich mit einer körperlichen Erkrankung, die in ihrer Beeinträchtigung ähnlich sind. Also beispielsweise bei einer mittelschweren Depression. Wir teilen nämlich Depressionen ein in eine leichte, mittelschwere und eine schwere Depression. Die kann man vergleichen wie so ein schubartiger verlaufende Multiple Sklerose oder schweres Asthma. Was echt krass ist. Da würde ja auch niemand sagen, naja, dann mach doch einfach trotzdem so weiter wie sonst, ne? Oder bei einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung, da ist die Beeinträchtigung im Leben vergleichbar mit einer Querschnittslähmung.
Wow.
Ja.
Wahnsinn. Ja. Wenn man das sich mal vergegenwärtigt, das ist ja krass.
Aber ich kann das total unterschreiben. Also wenn ich Patienten mit einer komplexen PTBS behandle, die strugglen von morgens bis abends. Das ist nicht etwas, was man ablegen kann einfach so, sondern das beeinflusst wirklich jeden Bereich des Lebens. Und bei einer körperlichen Erkrankung, da würde keiner mit der Wimper zucken. Das ist dann ganz klar. Aber bei psychischen Erkrankungen, da sehen wir halt auch, wir sind noch nicht so weit, ne, in der Akzeptanz.
Obwohl ja viel darüber gesprochen wird mittlerweile. Also es kommt ja immer vieles auch so in Wellen. Also wir reden zwar jetzt einerseits öffentlich, habe ich das Gefühl, so in Talkshows oder bei Social Media oder so sehr viel darüber. Nichtsdestotrotz ist es auf der anderen Seite aber völlig unsichtbar. Und je nachdem auch, wo ihr arbeitet zum Beispiel, in welchem Umfeld ihr euch bewegt, mit wem ihr arbeitet oder ja, teilweise sogar auch wo geografisch, ne? Ob darüber gesprochen wird oder ob das jetzt irgendwas ist, wo man sagt, jetzt reiß dich mal zusammen und hab dich nicht so. Es gibt tatsächlich auch einen Erste-Hilfe-Kurs für psychische Gesundheit.
Ja, der heißt Mental Health First Aid oder kurz MHFA. Und dieser Kurs, der wurde ursprünglich in Australien konzipiert, 2000, von Betty Kitchener, einer Gesundheitspädagogin, und Anthony Jorm, einem Wissenschaftler, der zur Entstehung von psychischen Störungen forscht. Und das Ziel von denen war im Grunde genommen, dass sie Menschen dazu befähigen wollen, im privaten und auch beruflichen Umfeld bei seelischen Gesundheitsproblemen zu unterstützen. Und das heißt nicht, dass diese Menschen, also diese Laien quasi dann Diagnosen stellen müssen oder behandeln, sondern einfach das, was wir in dieser Früherkennung oder Frühprävention, was so wichtig ist, nämlich die ersten Anzeichen sehen, das einordnen können und zumindest reagieren können, Dinge auch ansprechen können, um dann auf professionelle Hilfen dann zu verweisen. Und diesen Kurs gibt es mittlerweile in über 28 Ländern, was sehr, sehr schön ist. In Deutschland gibt es den Kurs auch seit 2019 unter der Trägerschaft des Zentralinstituts für seelische Gesundheit in Mannheim. Und das wird auch beforscht. Das ist das Schöne auch an diesem Kurs. Da gibt es sehr, sehr viele Forschungsergebnisse dazu, die zeigen, die sind wirksam. Und man kann das entweder als Präsenzkurs durchführen, der dauert 12 Stunden lang, oder Online-Kurs. Dann ist es in mehrere Sitzungen aufgeteilt, 2 Stunden. Und ich habe diesen Kurs tatsächlich letztes Jahr auch gemacht, weil ich super neugierig fand und die Idee einfach so, so toll fand. Weil ich habe mich daran erinnert, naja, als ich einen Führerschein gemacht habe, war es ja klar, muss erst Hilfekurs Videos machen und überall steht ja, was man so zu machen hat, also auf so Nottafeln oder so jemanden wiederbeleben, aber wie ist es mit der psychischen Gesundheit? Und ich fand das richtig, richtig gut gemacht. Also man, es ist super fundiert, es gibt so Partnerübungen, wo man sich dann austauschen kann und so Fallstudien quasi, also ja, Studien hört sich so, Fallbeispiele quasi, ja, wo es ganz plastisch einfach so Videos, wo es dargestellt ist und dann übt man einfach mal Dinge auch anzusprechen, weil es in der Theorie weiß man, naja, gut, wenn jemand eine Depression hat, dann sollte man ja mal nachfragen, aber diese Worte wirklich dann zu verwenden, wie spreche ich sowas an oder wie gehe ich zum Beispiel mit Suizidalität um, also mache ich da einen großen Bogen drum oder spreche ich es doch an, und all diese Mythen werden auch da diskutiert, behandelt, und man kriegt so ein richtig großes Handbuch mit richtig guten Materialien und noch so ein Workbook, also ich fand es unglaublich gut gemacht und kann euch das wirklich sehr empfehlen.
Miriam hat es vorgeschlagen. Entschuldige Miriam, ich hätte dich fast unterschlagen. Miriam hat uns eine E-Mail geschrieben an achtsam@deutschlandfunknova.de und hat es vorgeschlagen, und das ist mir jetzt fast noch unten durchgerutscht hier, aber mir ist doch noch eingefallen, dass Miriam die Mail geschrieben hat. Vielen Dank für diese Inspiration. Dann hat nämlich Mai Hong darauf gesagt, ha, da war ich. So ist es mir gerade wieder eingefallen. Genau. Und es gibt nämlich auch eine Studie darüber, eine Meta-Analyse, was für Effekte dieses First-Aid-Training auch wirklich hat, ne?
Das ist eine Meta-Analyse von Morgan, Ross und Reevely, 2018 in der Plus One publiziert, also wirklich so ein Übersichtsartikel mit, wo 18 Studien eingeschlossen wurden, in denen jeweils MHFA untersucht wurde, und das waren dann insgesamt 5.936 TeilnehmerInnen, und die Ergebnisse haben sehr schön gezeigt, dass MHFA das Training wirklich zu einer Verbesserung der Kenntnisse über psychische Erste Hilfe geführt hat und das Erkennen von psychischen Störungen und auch die Überzeugung über wirksame Behandlung, dass Menschen dann eher da wussten, okay, in dem Fall könnte man das und das empfehlen, und das hilft auch. Die Stigmatisierung ging auch leicht zurück und auch das eigene Vertrauen in die Person mit psychischen Problemen irgendwie umgehen zu können, helfen zu können, das war auch etwas höher nach dem Training, und auch die Absicht, Erste Hilfe dann wirklich zu leisten, war auch höher.
Das ist ja gut. Das ist wirklich sehr gut, weil erstmal das Vertrauen fand ich ganz wichtig, dass du das erwähnt hast. Das fehlt uns ja oft, ne? Das Vertrauen, damit umgehen zu können für die Angehörigen, aber auch für einen selber, weil man ist ja erstmal völlig ausgenockt und hilflos und weiß nicht auf beiden Seiten, was man jetzt machen muss. Und da braucht man oft ja, glaube ich, auch eben das Vertrauen, dass es Wege gibt, dass man zusammenhalten kann, dass man verschiedene Sachen ausprobieren kann. All die Dinge, über die wir jetzt hier sprechen und so weiter. Also dieses Vertrauen in sich, in die Situation, in die andere Person, mit der man da vielleicht gerade lebt oder irgendwie. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der eben durch dieses Training auch verbessert wird. Wie schön. Und wie Achtsamkeit da eine Rolle spielt, da hast du auch eine Studie mitgebracht.
Ja, genau. Ich habe noch mal was gefunden. Achtsamkeit und Stigmaresistenz, also Menschen, die quasi gegen Stigmatisierungen resistent sind, bei Menschen mit psychischen Erkrankungen von Chan Li und Mac, 2018 in Mindfulness erschien diese Studie. Und die Forscher, die haben halt also am Anfang beschrieben, dass es bereits Studien dazu gibt, die zeigen, Achtsamkeit geht mit einem geringeren Stigma gegen psychische Erkrankungen einher. Jedoch konnten sie sich bis dahin nicht genau erklären, wie genau der Mechanismus funktioniert. Und deshalb war es Ziel der Studie zu erforschen, was sind die genauen Zusammenhänge da? Also warum sind Menschen, die achtsamer sind, auch weniger gefährdet für Stigmata oder Selbststigmatisierung, was ja oft bei psychischen Erkrankungen auch der Fall ist. Also nicht nur, dass andere Leute denken, oh, ist der faul oder schwach, sondern man denkt selbst, oh Gott, ich bin so faul oder schwach, weil ich so krank bin. Ne? Und in dieser Studie wurden 311 ProbandInnen mit psychischen Erkrankungen untersucht in Hongkong, und die erhielten Fragebögen, die sie ausfüllen sollten. Und das waren ganz unterschiedliche Dinge gemessen. Achtsamkeit, Selbstmitgefühl, psychische Flexibilität, Lebenszufriedenheit, aber auch diese Stigmaresistenz. Das waren dann so Items wie, ich kann trotz meiner psychischen Störung oder Erkrankung ein gutes, erfülltes Leben führen. Und nochmal zu Selbststigmatisierung, beispielsweise so ein negatives Item, ich kann nichts zur Gesellschaft beitragen, weil ich eine Geisteserkrankung habe oder psychisch krank bin. Und die Ergebnisse haben gezeigt, Achtsamkeit war positiv mit Stigmaresistenz verbunden. Also je achtsamer jemand war, desto höher auch die Stigmaresistenz. Und dieser Zusammenhang, der wurde durch Selbstmitgefühl und psychische Flexibilität vermittelt. Also was bedeutet das? Menschen, die achtsamer sind, da scheint Selbstmitgefühl sehr wichtig zu sein. Also sie sind auch tendenziell selbstmitfühlend damit sich und haben eine höhere psychische Flexibilität. Das bedeutet, Also das ist die Fähigkeit, mit dem gegenwärtigen Augenblick und all den Gedanken und Gefühlen, die damit einhergehen, ohne diese abzuwehren, wirklich in Kontakt zu treten und auch langfristig nach Zielen und Werten zu handeln. Das meint psychische Flexibilität. Und das ist ganz, ganz wichtig im Zusammenhang mit dieser Stigmaresistenz. Das heißt, wenn wir uns in Achtsamkeit üben, kann das uns tatsächlich helfen, auch langfristig mehr Lebenszufriedenheit zu haben und auch mit Widrigkeiten des Lebens umzugehen, wie beispielsweise Erkrankungen oder so.
Also solltet ihr jetzt zuhören und wie gesagt jemanden in eurem Umfeld kennen, dem diese Folge vielleicht irgendwie helfen kann, dann schickt sie ihm oder ihr gerne. Wir freuen uns sehr. Wir haben eben gelernt, je mehr achtsamen Umgang wir praktizieren, lernen, trainieren, üben und so weiter, desto weniger haben die in der Studie sich dann selbst verurteilt. Und dieses sich selbst verurteilen ist wirklich ja, das macht das ja alles noch viel, viel schlimmer. Und das ist ja oft auch ja mit ein Grund, warum wir überhaupt in diese Situation gekommen sind, oder? Ich meine, ich glaube, das ist auch deine Erfahrung, oder? Als Therapeutin, also dass natürlich die Gedanken, dass man sich selbst verurteilt, ja Tor und Tür öffnen für eine Depression eben.
Ja, dieser innere Kritiker, der sehr laut ist, sehr, sehr hohe, überzogene Erwartungen. Auf jeden Fall sind das Prozesse, die eine große Rolle spielen. Und ich merke das auch, wenn Menschen zu mir kommen und die sind viel aufgeschlossener und denken halt so, okay, das ist jetzt in Ordnung, ich arbeite jetzt an mir und ich verändere jetzt etwas, dann sind die Fortschritte auch schneller. Wohingegen manchmal brauche ich echt 5-6 Stunden mit Patientinnen, um das abzubauen, dieses Stigma, was sie haben. Und das ist so ein großes Hindernis einfach. Es tut mir dann total leid für die, ne, weil die dann wirklich, um dieses Bild nochmal so hervorzurufen, diese Metapher mit diesem Rucksack, den sie mit sich schleppen, also das sind einfach mal so 10 Kilo mehr, die sie mit sich schleppen, Selbststigmatisierung.
Genau, und dann ist der nächste Schritt, du hast es auch schon eben gesagt, sich selbst eben bewusst werden, dass das eine Beeinträchtigung ist und sich dann eben auch um sich kümmern. Stichwort wieder Selbstfürsorge, was wir auch immer wieder hier besprechen, wie wichtig das ist. Selbstfürsorge ist, dass man sich ernst nimmt, ne? Dass man sich zuhört, dass man gut zu sich ist, dass man nett mit sich selber auch redet, ne?
Ja, und denkt daran, bei einer körperlichen Erkrankung würdet ihr es doch auch wirklich nicht anders machen. Also ihr würdet mit einem gebrochenen Bein, also gehe ich von aus, ja, nicht rumwandern wollen oder noch 1000 Projekte machen. Warum dann bei der Psyche anders? Also das macht gar keinen Sinn, denn wir wissen auch, wenn die psychische Gesundheit lange leidet, der Körper zieht hinterher, dann kommen die ganzen psychosomatischen Dinge. Das ist wirklich, das eine beeinträchtigt das andere.
Also du hast eben schon gesagt, vielleicht abschließend nochmal so eine als kleine Zusammenfassung, wenn man jetzt 2 Wochen die meiste Zeit des Tages niedergeschlagen ist, dann zum Beispiel sollten die Alarmglocken angehen. Hast du noch ein paar mehr von diesen ganz klaren Zeichen, die man jetzt vielleicht als Hörer oder Hörerin so ein bisschen in seinem Kopf, weißt du, so checklistenartig so ein bisschen abchecken kann?
Also da die Depression zu den häufigsten gehört, vielleicht nochmal zu den Angsterkrankungen, Angststörungen. Also wenn man sehr viele körperliche, also wir haben auch eine Folge nochmal zu Angststörungen gehabt, könnt ihr auch nochmal im Archiv nachhören. Aber wenn ihr so merkt, ihr vermeidet irgendwelche Situationen, macht euch sehr viele Sorgen und es geht mit körperlichen Anzeichen einher, ne, Herzrasen, Schwitzen oder so, ne, und das hört auch nicht auf und ihr leidet da wirklich darunter und merkt, ihr könnt eure Alltagsaktivitäten nicht mehr richtig nachgehen, ne? Da würde ich das auch nochmal abklären lassen, weil oft ist es so bei Angsterkrankungen, weil das sich so körperlich zum Beispiel zeigt, wie so Panikattacken oder so, viele denken ja erstmal, sie haben irgendwie, weiß nicht, einen Herzfehler oder irgendwie sowas und denken erst ans Körperliche, ne? Und denken gar nicht so sehr, das könnte was ganz anderes sein. Geht ruhig zum Hausarzt, sprecht das an und auch ganz offen sein, ist es hier was Körperliches oder kann das vielleicht was Psychisches sein? Also das ist schon eine erste Anlaufstelle, wirklich sich mal abchecken zu lassen. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, macht das nicht mit Dr. Google aus, sondern ihr könnt einfach, man kriegt nicht so schnell einen Psychotherapieplatz, leider, das muss ich sagen, in Deutschland. Aber wo ihr schnell einen Platz bekommen könnt, ist bei Psychotherapeuten eine psychotherapeutische Sprechstunde. Diese Sprechstunden sind genau dafür nämlich da, dass man abklärt, handelt es sich hier um eine behandlungswürdige psychische Erkrankung, da kriegt ihr eine Ersteinschätzung. Und da gibt es Hotlines, wo ihr anrufen könnt, also bei der Kassenärztlichen Vereinigung beispielsweise, die teilen relativ schnell Termine zu, auch kurzfristig Termine. Lasst es da nochmal abklären.
Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis mit dem Herzrasen, dass wir natürlich als erstes denken, etwas Körperliches zu haben. Und dann gehen wir vielleicht eben zum MRT oder so.
Ja.
Und dann ist es aber eine Angststörung. Das ist ganz, ganz interessant und wichtig, weil das kann ja auch zum Beispiel bei Hautproblemen so sein. Ne? Also zum Beispiel habe ich schon mal davon gehört, dass eine Bekannte von mir Hautprobleme hatte. Und dann kam raus, dass es einfach psychische Überlastung war. Also Mental Load, Stress, weil Kinder, privat, beruflich, alles und so weiter. Und als sie das irgendwie einigermaßen in den Griff gekriegt hat, ist die Haut besser geworden von alleine wieder. Also man denkt oft, oh, hier, Frau Doktor, Herr Doktor, ich habe ein Hautproblem zum Beispiel oder ich habe Herzrasen, machen Sie mein Herz wieder fein. Und dann ist es aber etwas ganz anderes. Und da können wir genau hingucken und genau achtsam hinfühlen, was das vielleicht sein könnte. Das mit der Sprechstunde ist auch eine sehr, sehr gute Idee, weil die Vorstellung, wenn es mir schlecht geht und über mir der Stress und alles zusammenbricht, sich dann einen Therapieplatz auch noch zu suchen, ist ja wahnsinnig anstrengend.
Ja, ich kann das nachvollziehen.
Also ich habe auch schon von Leuten gehört, die sagen, wie soll ich jetzt in der Situation das machen? Also was soll ich da machen? Man sitzt da ja stundenlang und muss womöglich irgendwie Telefonlisten abarbeiten oder so. Ne? Deswegen, das ist ein sehr guter Hinweis. Vielen Dank, Mai Hong. An dieser Stelle, ja, hoffen wir, wie gesagt, dass wir erstmal nur die erste Awareness geschaffen haben. Es gibt dann diesen Erste-Hilfe-Kurs quasi, von dem Miriam uns auch erzählt hatte und Mai Hong auch, die dort war. Und du hast aber präventiv, wie gesagt, uns auch immer hier eine Übung nach jeder Folge mitgebracht. Um was handelt es sich denn heute?
Ich habe heute eine Mitgefühlsmeditation quasi adaptiert für euch selbst, wenn ihr mit psychischen Erkrankungen kämpft oder auch für andere Menschen, die ihr kennt. Und so können wir das Mitgefühl für uns selbst oder für andere kultivieren.
Und Mitgefühl. Mitgefühl ist immer schön. Vielen, vielen Dank. Dann wie immer bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ihr hättet in der halben Stunde auch irgendwas anderes machen können. Keine Ahnung, Super Mario Kart spielen oder so, aber ihr wart bei uns. Vielen Dank dafür. wie gesagt, teilt die Folge. Wir freuen uns, wenn das vielleicht sehr viele Menschen erreicht. Wir haben ja eben die Zahlen auch in Deutschland gehört von Mai Hong, wie hoch die dann doch sind und wie wenig am Ende sich dann doch vielleicht behandeln lassen. Also ich glaube, da geht noch was. Vielen Dank, Mai Hong, fürs Herstellen dieser Übung, die wir jetzt genießen dürfen. Macht es euch gemütlich, schließt am besten die Augen und dann sage ich euch auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal und Mai Hong, bitteschön.
In dieser Meditation kannst du Mitgefühl für dich selbst und andere Menschen kultivieren, die an psychischen Erkrankungen leiden. Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Durch diese stabile Position hilfst du deinem Geist und deinem Körper zur Ruhe zu kommen. Wenn du während der Übung merkst, dass du abgelenkt bist, nimm es einfach wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung und beobachte, wie du ein- und ausatmest. Dieses Bewusstwerden des Atems hilft dir dabei, Körper und Geist zu vereinen und in die Gegenwart zurückzukehren. Vielleicht leidest du selbst an mentalen Gesundheitsproblemen oder kennst Freunde oder Familienmitglieder, die daran leiden. In dieser Meditation richten wir unser Wohlwollen auf dich und deine Mitmenschen, die an psychischen Erkrankungen leiden, sowie unsere Absicht, dieses Leiden zu verringern. Wenn du magst, kannst du deine Hand auf dein Herz legen, um die Wünsche noch stärker zu spüren. Wiederhole die Sätze innerlich. Du kannst die Worte auch anpassen, damit es sich für dich stimmig anfühlt. Möge ich in Sicherheit und in Frieden sein. Wiederhole den Wunsch für dich noch einmal. Möge ich in Sicherheit und in Frieden sein. Und nun richte den Wunsch an eine andere Person, die unter einer psychischen Erkrankung leidet und sich ebenfalls nach Sicherheit und Frieden sehnt. Stell dir vor, wie das Leiden dieser Person verringert wird. Mögen die anderen ebenfalls in Sicherheit und Frieden sein. Wir kommen nun zum nächsten Wunsch. Möge ich glücklich sein. Stell dir ganz lebendig vor, wie du dich fühlst, was du denkst, wenn du glücklich bist. Und wiederhole den Wunsch. Möge ich glücklich sein. Und nun richte den Wunsch auf eine andere Person. Mögen die anderen ebenfalls glücklich sein. Visualisiere, wie die Person glücklich aussieht, was sie sagt, denkt und fühlt, nachdem sie eine Zeit so sehr gelitten hat. Nun kommt unser letzter Wunsch. Möge ich leicht in Körper und Geist sein und frei von Leid. Stell dir vor, wie jede Zelle deines Körpers sorglos ist. Und nun richte den Wunsch auf alle anderen. Mögen die anderen ebenfalls leicht in Körper und Geist sein und frei von Leid. Auch im Alter kannst du immer wieder in Kontakt mit deinem Mitgefühl kommen, wenn du merkst, dass es dir nicht gut geht oder anderen Menschen nicht gut geht. Nimm noch einmal 3 bewusste Atemzüge und komme nun langsam wieder mit deiner Aufmerksamkeit zurück in den Raum und öffne langsam deine Augen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.